Kapitel 37. Der Wüstensand prickelte auf ihrer Haut. Das war das Erste, was sie wahrnahm. Das Zweite war die Hitze. Das Dritte der Geruch von Gewürzen, Schweiß und Kerosin. Sie war zurückgekommen, genauso wie Jimin es vorausgesagt hatte. Ihr Herz schlug schneller. Jimin sollte jetzt hier sein. Er sollte sehen, dass der Krieg zu Ende war. Durch die flirrende Hitze, die vom Flugfeld aufstieg, konnte sie eine große Schar Männer erkennen. Einige standen in Gruppen zusammen vor dem Flughafengebäude und rauchten. Andere stiefelten über das Feld. Wieder andere kletterten die Gangway eines Flugzeugs herunter. Sie wandte sich zu Jake, der seine Fotoausrüstung geschultert hatte. 300, sagte er. So viele Augenzeugen haben die Vereinten Nationen für die Zeremonie zugelassen. Zusätzlich zu 75 Journalisten, habe ich gehört. Und wir zwei sind dabei. Jake drehte sich zu ihr um und sah sie an. Du leuchtest, sagte er so leise, dass sie es noch gerade über den Motorenlärm und das Stimmengewirr um sie herum verstand. Weißt du, dass ich dich dafür liebe, Nelly? Wir haben den halben Erdball umrundet, haben tagelang kaum geschlafen, Flugzeugessen gegessen. Oh, aber ich liebe das Essen, das die Pan Am serviert. Du hast Fallschirmsprünge überlebt und Wanderungen durch halb Korea und dich gegen diese ganzen Kerle behauptet, die dachten, sie wüssten es besser. Und du hörst nicht auf zu leuchten. Mann, was habe ich für ein Glück. Ich bin diejenige, die Glück hat, lachte Nelly. Sie griff nach ihrer neuen Schreibmaschine. Wie leicht dieses Modell doch war. Es machte richtig Spaß, damit zu reisen. Sie sah sich selbst damit durch London flitzen, in Züge springen, auf Schiffe laufen, in Flugzeuge einsteigen. Jake an ihrer Seite. Immer. Denn was gab es Besseres, als einen Menschen bei sich zu haben, mit dem man alles teilen konnte, der dasselbe liebte wie man selbst? Die Sonne ging unter, als sie in den Jeep stiegen, genau wie an ihrem ersten Abend. Ein ganzes Leben schien das nun her. Sie hatte Laura wiedergefunden, Jake geheiratet, einen Krieg erlebt.
Na, das ist ja wie ein Klassentreffen.
Luke O'Connell von der Associated Press kam herbeigeschlendert und bot Jake eine Zigarette an. Jake nahm dankend an und die beiden Männer klopften sich auf die Schulter.
Ha, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du einen Hüftschaden von eurem Flugzeugabsturz. Alles wieder gut verheilt?
Moa, perfekt. Jake inhalierte. Und bei dir? Nelly spürte ein Prickeln in ihrem Nacken. Jemand beobachtete sie. Als sie sich umdrehte, sah sie zuerst nur seinen riesigen Kiefer. Die Augen waren hinter einer Sonnenbrille versteckt. Tucker! Sie ging auf ihn zu und er wich zurück. Es war nur eine ganz kleine Bewegung, aber sie bemerkte sie trotzdem.
Hör mal. Er lachte nervös. Du willst jetzt hier bestimmt keinen Streit anfangen, oder? Nicht, wo wir doch so kurz vor einem historischen Waffenstillstand stehen.
Ich möchte dir nur sagen, dass du ein schlechter Mensch bist, Tucker. Nelly fixierte ihn. Noch immer konnte sie seine Augen nicht sehen, aber das war ihr egal. Ich verachte dich. Du hast es nötig, andere kleiner zu machen, damit du selbst dich größer fühlst. Du bist erbärmlich und kläglich. Wenn du nicht so ein schrecklicher Mensch wärst, würde ich sagen, du tätest mir leid. Sie drehte sich wieder um, bevor er etwas entgegnen konnte. Im nächsten Augenblick bemerkte sie einen Mann in bunter Uniform.
»Noch jemand hier, der Durst hat?«,
fragte er mit eindeutig britischem Akzent und schwenkte eine Whiskyflasche.
»Oh, Jake, ich glaube, jetzt beginnt der lustige Teil des Abends.«
Sie legte eine Hand auf seinen Arm. »Darf ich vorstellen, Patrick Marshland von der Times?« Die britischen Journalisten auf ihrer Seite und die russischen Journalisten auf der anderen wirkten leicht verkatert, als sie sich am nächsten Morgen vor den blauen UN-Baracken in Panmunjom versammelten. Noch immer prickelte der Wüstensand auf ihrer Haut. Nelly machte sich Notizen. Die Baracken standen exakt auf dem 38. Breitengrad. So hatte es der Pressekörnel erklärt. Eine Tür führte nach Nordkorea, die andere in den Süden. Auf beiden Seiten standen Soldaten und blickten sich grimmig an. Es war nicht Colonel Grady, der sie an diesem Morgen einwies. Niemand, den sie gefragt hatte, kannte einen Mann diesen Namens. Vielleicht war Grady schon lange tot. Auf ein Signal bewegten sich die Zivilisten in die Baracke, in der der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet werden sollte.
Nelly bemerkte, wie sich Marshland die Banderole mit den Lettern Times zurechtrückte, die er am Oberarm trug. O'Connell kritzelte im Gehen in seinen Notizblock. Cressman zündete sich eine letzte Zigarette an.